Ja, aus dem Dortmunder Stadtteil Ewing kamen schon viele sehr gute, sehr bekannte Borussen. Ich nenne jetzt mal einfach Lars Ricken, Michael Zorc, Kevin Großkreuz. Wir haben noch einen echten Borussen hier heute sitzen gehabt, der auch aus Ewing kommt. Wer war's? Wer ist es?
Harry Völkel hat uns besucht, worüber wir uns sehr gefreut haben. Ist ein echtes BVB-Urgestein und ist auch überhaupt nicht mehr hier wegzudenken. Hat 1980 schon bei den BVB-Amateuren selbst gespielt und ist seit 2009 im Nachwuchsleistungszentrum im Jugendhaus beim BVB immer mittendrin, voll dabei. Und
alle kennen ihn und er kennt alle.
Genau, und er hat spannende Geschichten mitgebracht, gerade Lars Ricken, Michael Zorc, du hast es angesprochen, und viele, viele andere spannende Themen.
Mein Name ist Christoph Böckamp.
Ich bin Robin Kinski und los geht's.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Ja, wir sitzen zum ersten Mal in diesem Podcast-Format in einem Raum, den wir bei Borussia Dortmund die Hohlkehle nennen. Und zwar ist das so ein Ding, da kann man ganz gut Fotos so machen. Es gibt keine Ecken. Also es ist alles abgerundet. Wer jetzt so schon mal in einem Fotostudio war, der weiß, wie das ist. Und wir sitzen jetzt hier quasi in dieser Hohlkehle, in diesem Hohlraum drin. Schön ausgeleuchtet, weil wir natürlich auch noch den ein oder anderen Videoteaser für LinkedIn machen wollen, um diese Folge nachher zu bewerben. Und wir haben einen ganz tollen Gast. Stell dich doch einmal kurz vor, Harry.
Ja, hallo, ich bin der Harald Völkel, meine Freunde nennen mich Harry und ich bin 70 Jahre alt geworden letztes Jahr und komme aus Dortmund-Ewing.
Guckst du manchmal ins Intranet?
Selten, weil ich bin mehr so der...
Du bist mehr so der Hands-on-Typ, wie man neudeutsch sagen würde, ne? Ja,
ich habe die Leute auch lieber gegenüber sitzen.
Ja, das glaube ich, absolut. Ich mit denen. Jedenfalls stellen wir am Anfang immer Einstiegsfragen, die man bei neuen Mitarbeitenden im Intranet sehen würde. Das ist immer so ein Fragenkatalog. Mhm. Und ich glaube, Robin übernimmt das am besten.
Sehr, sehr gerne, lieber Christoph. Ich würde jetzt gleich einfach immer so den Anfang von einem Satz vorlesen und du beendest ihn dann quasi mit den ersten zwei, drei Gedanken, die dir dazu so in den Kopf kommen. Sollen wir direkt reinstarten?
Ich versuch's, ja.
Eine Sache hast du gerade quasi schon beantwortet. Von da komme ich her.
Ja, wie gesagt, ich komme aus Dortmund-Ewing und bin auch da beim TuS Ewing-Lindenhorst groß geworden. Bin mit 6 Jahren dort angefangen und habe dann den Sprung nach Dortmund eigentlich schon viel zu spät gemacht, mit 25. War zu dem Zeitpunkt aber noch möglich, weil dieses U23 oder so, das gab es ja damals noch nicht. Mhm. Ja, und nach mir sind ja dann auch noch ein paar gute Leute hinterhergekommen, wie Michael Zorc, Stefan Kloß, Lars Ricken, um nicht zu vergessen. Ja. Und der eine oder andere, der nicht beim TuS war und heute auch bei Borussia ist, wie mein kleiner Freund Kevin Großkreuz, den kenne ich auch schon, seitdem er sehr klein war.
Auf einige der genannten Personen kommen wir mit Sicherheit später auch noch zu sprechen. Da freuen wir uns auch schon besonders drauf. Machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Auf die Arbeit beim BVB freue ich mich, weil?
Ja, weil, das ist ganz einfach gesagt, wenn man jeden Morgen mit einem Lächeln zur Arbeit fährt, dann hat man den richtigen Job.
Ja, da sagst du was. Sogar wenn man in der B236, so wie ich heute Morgen, eine Stunde im Stau steht.
Ja, das Glück hatte ich auch schon teilweise, weil wenn ich vom Brechten komme, wo ich jetzt wohne, da ist das manchmal schwer, nach hier hinzukommen. Ja. Obwohl das nur ein paar Meter sind oder ein paar Minuten sind.
Das stimmt. Mit diesen drei Wörtern würde ich mich beschreiben.
Ja, ich würde sagen zuverlässig, Kumpel und väterlicher Freund.
Wenn ich an Borussia Dortmund denke.
Mein Leben.
Kurz auf den Punkt gebracht, perfekt. Nach Feierabend mache ich am liebsten.
Am liebsten gehe ich in meine Werkstatt und bastel mit Holz. Ich baue gerne Vogelhäuschen oder ich habe auch schon für meine Enkelkinder so ein Haus gebaut für ihre Puppen, die, ich weiß jetzt nicht, wie diese Box heißt, Tippi-Box oder so. Und da gibt es so Figuren, die magnetisch sind.
Ah, du meinst die
Tony-Box. Tony-Box. Und dafür habe ich denen dann ein Haus gebaut, dass die Figuren auch vernünftig untergebracht sind. Also solche Sachen mache ich dann sehr gerne in meiner Freizeit.
Merkt man gar nicht, dass Robin auch Vater ist.
mein Herz schlägt gerade schneller, weil alle unsere Toni-Figuren sind einfach nur in so einer hässlichen Box. Also richtig. Vielleicht komme ich da nochmal auf dich zu.
Ich glaube, da gibt es nach dem machen. Podcast noch eine Arbeitsbestellung hier. Ja. Ich hoffe, ihr werdet euch einig. Ja.
Machen wir mal weiter. Wenn ich nicht für Schwarz-Gelb arbeite, dann?
Dann ist die Familie im Vordergrund, steht an erster Stelle. Ich habe meine Ehefrau 2019 durch eine Krebskrankheit verloren. Mhm. Und mein Sohn und meine Schwiegertochter und die beiden Enkel waren da eine große Hilfe für mich und habe aber mittlerweile eine ganz, ganz nette Lebensgefährtin, die auch dasselbe Schicksal erlitten hat. Ja. Und wir beiden harmonieren und verstehen uns gut und dann fällt vieles leichter.
Okay. Ja. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Auch eine ähnliche Erfahrung bei mir im Privaten gemacht mit meiner Mama allerdings. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, wie wichtig Familie und dieser Zusammenhalt ist, ja, und was einem das wirklich für Kraft geben kann in so schweren Zeiten. Ja. Dann vielleicht wieder schwierige Überleitung zu den Fragen, aber machen wir mal weiter. Meine Position auf dem Platz und warum?
Also die Frage müssen wir jetzt mal ein bisschen zerlegen. Die Frage, mein erstes Spiel auf dem Platz oder mein Spiel auf dem Platz, heißt das in Bezug auf meine fußballerische Karriere oder bezieht sich das auf meinen Job, den ich...
Das finde ich einen guten Einwand. Ich würde tatsächlich beides sagen. Also warst du auf dem Platz und wo bist du jetzt?
Ich war einer von den beiden, die bei den Fußballvereinen immer gerne mal belächelt wurden. Das gab ja immer den Spruch, der Torwart und der Linksaußen. Und ich war halt Linksaußen. Und ich habe mir dann oft auch Sprüche angehört, vor allen Dingen vom guten alten Bekannten, vom Bruno Knus, der ja dann auch immer einen Scherz auf den Lippen hat und dann auch mal während der Vorstellung mit dem Spruch rüberkam, dass er mich begrüßt und ich wäre ein sehr guter Fußballer gewesen, sauschnell. Ich hätte nur ein Problem gehabt, ich habe immer den Ball vergessen. Und das sind dann so Sprüche, die ich mir anhören musste. Ja, und mein Lieblingsplatz war natürlich während meiner beruflichen Zeit hier auf der Trainerbank. Das waren die schönsten Momente, gerade auch auswärts. Viele Stadien gesehen, ja. Alte Stadien auch, also wo so ein bisschen Nostalgie auch hochkam. Und das hat mir einfach, das war mein Leben und ja, ich möchte es nicht missen.
Sehr schön. Jetzt bist du ein BVB-Urgestein, aber auch ein Dortmund-Urgestein, würde ich sagen, von der Stadt. Was ist denn das, was dir an der Stadt Dortmund so besonders gefällt?
Ja, besonders die Menschen, die Ehrlichkeit, die hier ist. Ja, ich bin hier geboren, ich kenne nichts anderes. Ich habe die Möglichkeit gehabt, da hatte ich vorhin erwähnt, zu meiner Lebensgefährtin zu ziehen, die aus dem Emsland kommt, aus Niedersachsen. Ich glaube, ich würde sterben, wenn ich da leben müsste. Da kann man montags sehen, wer freitags zu Besuch kommt. Und von daher, ich liebe dieses aus der Haustür kommen und den Nachbarn begrüßen und das macht schon Spaß.
Mit dieser Persönlichkeit würde ich gerne mal einen Pilz an der Theke trinken.
Ja, da gibt's schon einige, aber ich sag mal, wenn ich jetzt auf Borussia Dortmund beziehen würde, die ganze Frage, dann würde ich sagen, Aki Watzke, den habe ich noch nie persönlich kennengelernt. Solange ich hier bin, ich glaube, er hat mir jetzt zu meinem 70. noch eine persönliche kleine Nachricht zukommen lassen. Aber so ein Gespräch mit ihm persönlich hatte ich noch nie. Würde aber im gleichen Atemzug, nicht weil ich sie beide für lustig halte, aber ich würde Paul Panzer und Atze Schröder auch noch gerne für ein Bierchen dazu nehmen.
Sehr schön, das wäre eine gute Runde, würde ich sagen. Wenn alle Beteiligten sicher Spaß dran, ja.
Meine heimliche Leidenschaft ist?
Meine heimliche Leidenschaft ist das Angeln. Also wenn es ist weniger geworden, weil wenn man älter wird, friert man auch mehr. Und wenn dann bei diesen Jahreszeiten, dann geht man halt nicht mehr so oft zum Wasser. Angeln und in Urlaub fahren. Meistens dann in wärmere Gefilde.
Wir haben ja viele jüngere Kollegen, die jetzt auch ganz groß beim Angeln sind. Also das ist, ehrlich? Die müssen sich keine Nachwuchsprobleme machen, der Angelsport.
Ja, das stimmt. Also ich höre das immer wieder. Wir haben jemanden im Rasenteam, der ist da voll integriert bei so einer eine Firma, eine Angelgeschäft. Und der macht Lehrgänge und der sagt, die haben einen Zulauf, das ist unglaublich.
Ja. Ich hätte, glaube ich, zu wenig Geduld, um zu angeln. Also es lebt ja wahrscheinlich auch davon, diesen Moment für dich zu haben und in Ruhe
man
zu sein.
Man kommt runter, man kann über vieles nachdenken, aber man kann auch viel Spaß haben.
Wo man auch viel Spaß haben kann, ist, wenn man auf der Tanzfläche ist. Gibt es denn einen Song, bei dem du sofort auf der Tanzfläche bist?
Ja, da gibt es viele. Also ich höre gerne Musik, ich tanze gerne, solange die Knochen es mitmachen.
Dann haben wir jetzt noch mal abschließend ein paar BVB-Fragen. Der beste BVB-Spieler aller Zeiten für dich?
Also der beste Spieler, ich glaube, da brauche ich gar nicht lange nachdenken, aller Zeiten, das ist für mich Michael Zorc. Der ist bei uns groß geworden. Der hat seine Karriere hier beendet. Ich weiß nicht, wie viele Bundesligaspiele. Ich kenne Michael auch persönlich. Wir haben da in seinen Anfängen, in den Anfangsjahren habe ich ihm schon mal, mal geholfen, im Haushalt einen Wasserhahn auszuwechseln oder so.
Okay.
Und, wir kennen uns also schon sehr lange und ich habe seine Karriere auch dadurch auch gut verfolgt, war immer auf dem Laufenden und habe dann auch gesehen, wie er gelitten hat, als er nicht mit zur Olympiade konnte, weil er sich eine Woche vorher, ich glaube in Waldhof war es, an so einem Rasenrandstein ist er umgeknickt und konnte deshalb nicht mit zur Olympiade.
Sag mal, welche war das dann, 88 oder welche?
Ich kann es nicht mehr genau sagen, es müsste so um den Dreh gewesen sein. Ne? Und ich weiß nur, dass der Anzug von der Nationalmannschaft schon am Kleiderschrank hing, bei ihm im Schlafzimmer. Mhm. Und also er war sehr, sehr enttäuscht. Das weiß ich noch, dass das... Da denke ich oft nach, wenn ich so Michael sehe, das hätte ich ihm gegönnt. Ja.
Hat danach ja zum Glück auch noch einige tolle sportliche Erfolge.
Ja, natürlich.
Feiern können in verschiedensten Positionen. Aber klar. Dann ist wahrscheinlich die nächste Frage fast schon auch mit beantwortet worden von dir gerade. Und zwar mein Lieblingsspieler.
Also da bin ich anders. Da muss ich sagen, aktuell ist es für mich ganz klar Felix Metscher.
Okay.
Ich bin erstaunt, die Entwicklung, gut, ich habe gehört, er war verletzt, wo er nach uns kam, oder er war in der Reha und hatte so Anfangsschwierigkeiten, aber ich finde, der Junge ist Gold wert für uns hier. Ja.
Und dann jetzt zum Abschluss mein erstes BVB-Spiel. Vielleicht bei dir, was du als Fan, als kleiner Junge vielleicht mal irgendwann gesehen
hast. Ich weiß es genau. Ich weiß es ganz genau. Das war im Stadion Rote Erde und zwar auf der Südtribüne, die aus Stahl gebaut war. Da war ein Stahlgerüst gebaut. Und ich hatte eine Riesenangst, als Junge da mit meinem Onkel mich da hinzusetzen. Und weil das alles kam einem so ein bisschen wackelig vor. Und das Stadion war voll. Und da spielte Uwe Seeler, da spielte Hoppi Korat, Timo Konitzka. Also das war... Da kann ich mich gut dran erinnern. Und das erste Spiel im Westfalenstadion später dann, das muss ich auch erzählen, das war gegen Westfalia Herne. Das war zweite Liga und an dem Samstag, da waren gefühlte 40 Grad und die Leute saßen alle mit freiem Oberkörper und teilweise hatten die sogar Eimer und Schüsseln, wo sie ihre Füße in kaltem Wasser gebadet haben. Also das habe ich gut in Erinnerung, ja.
Damals hat man noch Karten gekriegt fürs Westfalenstadion, problemlos in dieser Zeit. Ja, das hat sich dann nachher ein bisschen geändert. Ja.
Ja, das ist immer schwieriger geworden. Aber ich muss sagen, wir als Mitarbeiter oder ich auch, ich habe ja auch eine Zeit noch einen Nebenjob als Schiedsrichterbetreuer gehabt, wo wir vielleicht auch noch drauf kommen. Da war es dann doch ein bisschen einfacher und da konnte man immer schon mal eine Karte erwerben. Ja.
Das ist vielleicht ein guter Aufhänger, dass wir da mal den Blick gemeinsam zurückwerfen. Du hast ja auch deine BVB-Karriere bei uns recht früh begonnen. 1980, ich habe extra noch mal nachgeschaut, warst du beim BVB Teil unserer Amateure. Nimm uns da gerne mal einfach mal mit in diese Zeit damals. Wie war das für dich? Was ist dir da noch so in Erinnerung von geblieben?
Ja, also mit heute überhaupt nicht zu vergleichen. Wie gesagt, wir waren Spieler, die teilweise auch schon 30 waren oder so wie ich Mitte 20. Wir waren ein zusammengewürfelter Haufen. Die meisten kamen aber eben aus dem näheren Umfeld. Also es war nicht so, dass Spieler aus Hamburg oder aus Nigeria oder sonst irgendwo bei uns gespielt haben, sondern es waren tatsächlich alles hier in der näheren Umgebung Spieler, die nach Dortmund kamen. Und da war es dann auch so, trainingsmäßig, wenn ich das vergleiche, Trainingssachen, die bei uns die Spieler vor der Saison alle bekommen, in zwei-, dreifacher Ausfertigung, gab's nicht. Wir waren ein bunter Haufen, habe ich immer gesagt. Der eine hat ein rot-weißes Trikot, der andere ein gelb-grünes oder wie auch immer. Ich lief eine Zeit lang noch mit meinem TuS Ewing-Trikot rum. Also da war dieses Uniformierte gab's halt noch nicht da. Und die Trainerstab, das war ein Fremdwort. Also wir hatten einen Trainer, wir hatten, wenn wir Glück hatten, mal einen Torwarttrainer und ein Physiotherapeut kam einmal die Woche von den Profis runter und hat dann die Spieler, die verletzt waren, behandelt. Das war es dann aus der Zeit auch schon, was das Umfeld angeht.
Wo habt ihr da gespielt? In welcher Liga?
Also als ich damals rüberkam, das war Landesliga, das war schon ganz, ganz gut. Wir haben auf dem Mendeplatz gespielt. Das ist übrigens auch eine tolle Anekdote. Ich bin damals aus Ewing weggegangen, weil ich unzufrieden war, weil man holte immer Spieler für viel Geld, damals schon. Die waren nach 3 Monaten, halbes Jahr, waren die verschwunden. Ja, und hatten das Geld in der Tasche und waren weg. Und die Spieler, die immer im Verein waren, die waren halt da. Ja, und das regte mich dann irgendwann so weit auf, dass ich gesagt habe, jetzt ist Schluss, jetzt wechsle ich einfach mal. Und ich habe gehört, zu der Zeit hatte die Amateurmannschaft auch eine zweite Mannschaft und wollte dort meine Karriere fortsetzen, wollte also einfach nur Fußball spielen und bin dann zum Höschpark gefahren, beziehungsweise bin zum Mendeplatz gefahren, hab dort mittrainiert und der damalige Geschäftsführer, der Dieter Hartwig, der sprach mich dann nach dem Training an, ob ich meine Abmeldung schon hätte, ob ich diesen Schein hätte vom Einschreiben. Und ich sage, ja, habe ich auch dabei. Ja, sagt er, wir wollen dich unbedingt haben. Und was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste, das war nicht die zweite, das war die erste Mannschaft, also die erste Amateurmannschaft. Ja, und war dann unter Hannes André, der damals ja auch Profi hier in Dortmund war, unter dem bin ich dann halt Spieler der Amateure geworden und habe dort wirklich 3 gute Jahre gehabt und dann nochmal 2 Jahre in der zweiten Mannschaft. Gehörte aber immer zur ersten Mannschaft im Kader, auch was Trainingslager anging und so, war ich immer dabei. Aber es war die Zeit, als wir sind wieder bei Michael Zorc, als Michael Zorc, Ralf Lohse, als die aus der Jugend kamen und Borussia umstrukturiert wurde, dass man auf die Jugend bauen wollte, dass der Nachwuchs im Vordergrund geschoben wurde, gehörte ich zwar immer noch oben dazu, aber war dann überwiegend bei der zweiten Mannschaft, ja.
Harry, wenn ich das richtig herausgefunden habe, dann hast du auch mal Sanitär- und Heizungsbauer gelernt, später bei Hösch als Verfahrensmechaniker gearbeitet und nach der Jahrtausendwende übernimmst du ein Bütchen in Ewing. Das ist eine Menge, da ist eine Menge drin. Wie kam das dazu?
Ja, das ist einfach zu begründen. Wir hatten eine Betriebsversammlung bei Hösch und da wurde uns mitgeteilt, dass unser Betrieb schließt. Ich war im Warmbreitband, nannte sich das. Also wir haben Bleche gewalzt und es sollte zugemacht werden bei uns, der Betrieb. Und wir sollten alle versetzt werden nach Duisburg, Bochum, Essen, also sprich Krupp und Thyssen. Und ich habe lange überlegt, eine Alternative zu finden, weil ich bin ja gelernter Sanitär- und Heizungsbauer, ob ich da irgendwie eine Chance hätte, nochmal zurück. Aber dann ergab sich die Möglichkeit, diesen Kiosk zu übernehmen, der bei uns, wo ich wohnte, gegenüber war.
Okay.
Und da ich da fast täglich mal eine Zeitung geholt habe und so, war ich dann auch immer auf dem Laufenden und habe dann schließlich letztendlich meine Abfindung, die es damals da gab, wer aufhörte, und habe den Kiosk dann übernommen, ja.
Wie war das? Wie lange hast du das gemacht?
Also wir haben den Kiosk, ich muss kurz nachdenken, 2000 übernommen. Den hatten wir dann bis 2009 oder 2010. Zwar am Anfang ging es ja auch noch, aber dann kam Ladenöffnungszeiten änderten sich, die Geschäfte hatten abends länger auch am Samstag. Die Tankstellen sind heute halbe Supermärkte. Ja. Dieses Kioskgeschäft ging immer mehr in den Keller und ich hatte schon immer mal den Kontakt, der war ja immer da durch die Schiedsrichterbetreuung bei Borussia und hatte dann zu der Zeit mal, ich weiß nicht, ob man den noch kennt, den Willi Droste angesprochen.
Natürlich kennen wir den.
Der ja lange hier war. Und der sagt, Mensch Harry, du hast Glück, weil wir überlegen, ob wir hier jemand am Trainingsgelände fest einstellen, weil wir haben so viele Wäsche zu waschen, wir haben so viele Sachen, die du machen könntest. Ich werde mit Michael Zork mal darüber reden. Und dann ging mein Herz auf, weil ich habe nie geglaubt, dass ich es mal schaffen könnte. Als Fußballer habe ich es nicht geschafft. Aber vielleicht dann im Alter nochmal mein Hobby zum Beruf zu machen.
Und dann bist du, gab es da eine Jobbezeichnung, eine konkrete für? Als was haben sie dich
Ja, ich war zurückwart am Trainingsgelände, kann man sagen. Also ich habe damals noch die U19-Spieler die Trainingssachen gewaschen, die U17. Und ich bekam dann hinterher noch das Jugendhaus dazu. Jugendhaus, da gibt es auch eine schöne Geschichte, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Weil die ist mir doch in Erinnerung und die ist auch wert zu erzählen.
Aber dann erzähl sie doch sofort.
Ja, also ich sollte das Jugendhaus mitwaschen und wir waren uns da auch einig mit dem Lars Ricken und Willi Droste und ich habe dann eine ganze Zeit schon die Wäsche gemacht und irgendwann bekamen wir 9 Spieler ins Jugendhaus und das war, wir haben Mitsu Maruka hieß der, das war ein Japaner, der damals dann nach uns kam und erst in der Jugend spielte und später dann auch bei uns in der U23. Und der hatte dann einen Montag seinen Wäschekorb unten, die waren alle mit Namen versehen. Und der hatte dann seinen Korb vor der Waschküche stehen und ich bin dann gekommen, wie immer, und habe die Wäsche in die Maschine gepackt. Und oh Schreck, da liegt auf einmal ein blau-weißes Trikot drin mit einem Ushida drauf. Und dann habe ich dieses Trikot mit 2 Fingern genommen und habe es in den Mülleimer geworfen. Und wie der Zufall es dann noch wollte, kam er gerade die Treppe runter. Und dann habe ich ihn mir in die Waschküche geholt und habe gesagt, Mitsu, er stand vor mir, ja, wie die Asiaten sind. Er nickte immer und war völlig fertig, ganz blass. Und das ist mir dann schon wieder leid tat. Und ich habe ihn dann in den Arm genommen und habe das Trikot ja dann doch gewaschen und wollte ihm einfach nur damit zeigen, also das ist schwer mit Blau-Weiß hier bei uns zu punkten in Dortmund. Das war eigentlich eine schöne Geschichte, die dann zum Abschluss kam, als er dann so 1,5 Jahre schon in Dortmund war, schon ein bisschen Deutsch konnte, weil er diese Lehrgänge, auch Kurse mitgemacht hat. Und da hat er irgendwann mal zu mir gesagt, mein Gott, Harry, ich erinnere mich noch, wie du mich da zur Schnecke gemacht hast, weil ich dieses Gelsenkirchener Trikot da in dem Wäschekorb hatte. Und er sagt, ich habe geglaubt, die schicken mich wieder nach Japan.
Du hast auch mal gesagt, ich glaube, ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, dass du im Prinzip die erste Einstellung von Lars Ricken warst, als er damals das NLZ quasi übernommen hat als Leiter. Fand ich ganz, ganz charmant, wollte ich heute gerne nochmal mitbringen. War im Prinzip auch so.
Ja, es war genau so. Ich hatte das Gespräch mit Michael Zork und Lars Ricken, der dabei war, weil er in dem Job neu angefangen war. Und ich bat dann Michael darum, das war, glaube ich, so Anfang, Mitte August, und bat ihm darum, ob es möglich wäre, zum 1.9. dann auch anfangen zu können. Und Michael hat dann nur den Lars Ricken angeschaut und hat gesagt, ja, dann seh zu, dass der Harry spätestens dann anfangen kann. Und mach alles fertig. Und als ich dann den Vertrag vor mir liegen hatte, unterschriftsreif, da hat Lars dann zu mir gesagt, Mensch, du bist meine erste Amtshandlung, die ich hier in dem neuen Job mache. Ne? Ja. Schöne Geschichte, denke ich.
Ja, eine sehr nachhaltige Handlung, könnte man sagen. Ja.
Definitiv.
Wollen wir mal ein kleines bisschen dazu kommen thematisch, weil wir jetzt sehr viel zurückgeschaut haben und mal gucken wollen, was du dann in dieser Zeit rund um die Amateure, rund um die U23, rund um dieses Trainingsgelände alles erlebt hast. Weil wir reden ja bei Borussia Dortmund viel von der BVB-Familie und ich glaube, man spürt BVB-Familie am meisten tatsächlich, würde ich sagen, hier an diesem Ort. Also jeder kennt jeden. Wenn sich Menschen auf dem Flur begegnen, man merkt schon, also das ist jetzt anders als bei den allermeisten anderen Unternehmen, würde ich mal sagen, wie Leute hier miteinander umgehen. Man teilt ja auch viele Dinge hier. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass man hier einfach auch, wenn es einem mal nicht so gut geht, kein Problem damit hat, das hier auch mal zu erzählen und dass man dann auch ein offenes Ohr trifft. Also was würdest du sagen, ich weiß, das ist jetzt schwer, all diese Jahre so zusammenzufassen, aber sag doch mal, wie, wenn du so einen typischen Arbeitstag, wie er all die Jahre war, beschreiben könntest. Du kommst hier hin, was passiert dann? Auf wen triffst du dann? Wie ist das?
Ja, also wenn ich morgens hier ankomme, dann sind ja meistens die wenigsten doch da. Weil man muss ja, wenn man einen Großteil an Wäsche noch über hat vom Vortag, man muss ja sehen, dass alles fertig ist, wenn die Spieler kommen, wenn die Trainer kommen. Und nein, es ist eigentlich immer dieselben Abläufe. Man geht raus, wenn man kommt, geht man erstmal hinten raus, nachdem man den Kaffee aufgesetzt hat und begrüßt dann das Rasenteam, die dann auch schon fleißig zugange sind. Und der eine oder andere, so wie zum Beispiel, wie gesagt, dieser Kollege, der angelt, der erzählt mir dann immer, welche großen Fische er wieder gefangen hat. Und es sind viele persönliche Sachen, private Sachen, die dann mal so kurz angesprochen werden. Und ich habe immer dieses Gefühl oder meine auch immer, gut gelaunt gewesen zu sein. Also ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo ich hier hinkam und schlecht gelaunt war. Ich konnte auch gut differenzieren zwischen Arbeit und Beruf. Und selbst wenn ich zu Hause mal einen schlechten Tag hatte, das hat hier auf der Arbeit niemand gespürt. Weil man fühlte sich hier dann auch immer geborgen und nichtsdestotrotz gab es auch Kollegen, die einen kannten und denen man auch mal sich mal anvertrauen konnte, wenn es halt ein Problem gab.
Ich merke das in der Geschäftsstelle manchmal an der B1, wenn unsere Profis am Wochenende nicht gut gespielt haben, dann spürst du das gefühlt in jeder Abteilung. Es ist egal, ob das die Finanzbuchhaltung ist, die Kommunikation oder das Merchandising. Alle, das hat irgendwie eine Auswirkung auf jeden, der da arbeitet. Jetzt hast du hier natürlich viel mehr Mannschaften und du bist auch an anderen Mannschaften näher dran. Inwiefern ist das auch so, dass ein Montag anders ist, wenn alle gewonnen haben oder wenn du sagst, boah, da haben wir ein wichtiges Spiel verloren, egal welche U-Mannschaft. Wie spürst du das hier?
Also ganz, ganz deutlich. Ganz deutlich. Man merkt, oder ich habe es zumindest in die ganzen Jahre immer gespürt, wenn Borussia gewonnen hat, ich sag jetzt mal Bayern München geschlagen hat, dann waren hier montags ein Feiertag, da jeder war gut gelaunt und man sprach über das Spiel. Hat die Mannschaft verloren? Das ist tatsächlich so. Selbst wenn wir mit der U23 das dollste Spiel gemacht haben sonntags, war montags eine gedrückte Stimmung. Also dann, das ist einfach so. Und ich habe auch oft unseren Jungs gesagt, solange es den Profis gut geht, solange wird es uns geben und solange haben wir Ruhe hier. Und drückt die Daumen, auch wenn ihr mal die Absicht habt oder euer Plan ist da oben mitzuspielen. Gebt alles, denn es hängt viel davon ab, wie die Mannschaft ist, wie die Mannschaft spielt.
Man merkt jetzt auch schon gerade bei deiner letzten Antwort, dass du natürlich auch eine sehr besondere Beziehung hast zu den Spielern bei uns beim BVB und da auch seit vielen Jahren ja sehr, sehr nah dran warst und auch immer noch bist. Wie hat sich dieses Vertrauen so im Alltag gezeigt? Warst du immer auch ein Ansprechpartner für viele Spieler, der auch mal einen guten Rat hat? Oder wie hat sich das?
Ja, das baut sich, also ich sag mal, so ein Vertrauensverhältnis baut sich im Laufe der Saison auf. Also komm, die Fluktuation in der U23 ist immer sehr groß und man kann jedes Jahr mit 10, 12 neue Spieler rechnen. Ja. Also baut sich so ein Vertrauensverhältnis immer im Laufe der Saison auf. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Spieler, wenn sobald die merken, dass sie mir vertrauen können, mir auch Sachen anvertrauen, wo ich sage, was ich in der Kabine höre, bleibt auch in der Kabine. Mhm. Und das ist sehr wichtig, dass die Jungs das wissen und die mir vertrauen können. Und dann kommen Sachen dazu wie, Mensch Harry, kannst du heute Nachmittag mit mir nach Möbelboss fahren? Ich muss ein Bett abholen. Oder wenn die Spieler neu waren, eine Wohnung eingerichtet haben. Ich habe Elektroherde angeschlossen, ich habe Wasserhähne ausgetauscht. Also das ist ja Betreuung hoch drei, würde ich sagen, auch nach Feierabend.
Ja. Wie ist das, wenn, weil du gerade die U23 angesprochen hast, das ist ja in der Regel eine recht heterogene Truppe. Also Spieler mit ganz unterschiedlichen Zielen in ihrer Karriere, auch an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrer Karriere. Du hast ein paar, die sind älter, die haben sich darauf eingelassen, dass das jetzt für sie gerade richtig ist. Du hast ein paar Junge, die vielleicht auch noch ganz andere Ziele haben, hier oder woanders. Du hast Eltern, die mitsprechen, du hast Berater, die mitsprechen, du hast einen Trainer, der das alles unter einer Haube halten muss und, wie du selber gesagt hast, fast Saison für Saison eine neue erfolgreiche Mannschaft formen muss. Ich kann mir vorstellen, dass jemand wie du da eine vielleicht unterschätzte Rolle auch spielt, weil du hast es ja auch mit einigen zu tun, die vielleicht nicht so zufrieden in der Kabine sitzen werden, wo die merken, oh, das geht hier nicht gut los für mich. Und die wissen vielleicht auch gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen.
Also ich glaube, das beste Beispiel, was mir so spontan einfällt, das ist noch gar nicht so lange her, das war Patrick Osterhage, der lange, lange verletzt war und schon an sich selbst gezweifelt hat. Und es kam dann wieder so in dieser Vorbereitung zur neuen Saison. Er war schon ein halbes Jahr vorher verletzt. Also es ging in die neue Saison rein, die Vorbereitung begann. Ich war mit den Trainingssachen beschäftigt, um die zu verteilen. Und Patrick war jeden Tag am Trainieren im Kraftraum und am Ackern und wollte wieder reinkommen und er wollte auch wieder spielen. Aber ich merkte, er ist an einem Punkt angelangt, dass er braucht jetzt irgendwas. Und dann kam mir eine tolle Idee. Ich bin da sehr emotional. Ich hatte die Trikots gerade fertig für die Spieler, für die neue Saison, unter anderem auch sein Trikot. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee und bin in die Kabine gegangen, wo er sich am Umziehen war und habe gesagt, Mensch Paddy, komm, du musst jetzt mal wieder ran, du musst mal sehen, wie das Gefühl ist, so ein Trikot anzuhaben. Habe ihm das Trikot gegeben und habe gesagt, das siehst du heute mal beim Training oben im Kraftraum an. Und er hat 2 Tage später zu mir gesagt, Harry, du glaubst gar nicht, was das für ein Gefühl war. Wir haben ja oben im Kraftraum alles voll Spiegel. Ja. Und er sagt, du glaubst gar nicht, wie oft ich mich erwischt habe, dass ich über meine Schulter in diesen Spiegel geschaut habe und habe gesagt, ich schaff das. Und ja, man sieht ja, wo er heute ist, ne? Von Bochum über bis nach Freiburg heute spielt er auch international sogar.
Das wollte ich nämlich jetzt als Anschlussfrage noch stellen. Wie sehr macht dich das dann auch froh, wenn du siehst, der Junge hat noch einen ganz, ganz tollen Weg dann zurückgelegt?
Also mich macht das glücklich, wie bei jedem anderen Spieler, der bei uns war auch. Ich glaube, die größte Bestätigung für meinen Job oder für meine Art, die ich an mir habe, ist, wenn Spieler auch weg sind und sich bei mir melden und mir zum Geburtstag gratulieren oder mich fragen, wie es mir geht. Ich glaube, das ist eine große Bestätigung dafür, dass ich doch schon einiges richtig gemacht habe. Und es gibt Spieler, die sind schon länger weg, wie zum Beispiel heute noch der Patrick Meinker, Kapitän von Heidenheim. Wir schreiben uns zwischendurch mal, wenn wir ein gutes Spiel gemacht haben. Ist ja im Moment nicht so oft, aber aber man kennt sich, man schätzt sich, die melden sich. Und dann gibt es den Lennart Maloney, der ja jetzt auch in Mainz ist, aber da nicht so gut zurechtkommt. Da gibt es dann mal so Austausch, wenn man ein Foto mit dem Patrick schickt, dann, dass ich schreibe, der ist mir sowieso lieber wie du. Und dann wird dann so gehänselt. Aber wie gesagt, das Schönste, der schönste Dank ist für mich, wenn sie mich nicht vergessen.
Ja, das glaube ich.
Auch wenn sie weg sind. Mhm. Und es gab mal einen Spieler auch bei uns, das fällt mir auch gerade ein, Kerim Derimbay. Der kam aus der U19 zu uns und ich hatte immer das Gefühl, der hat nicht die richtige Einstellung zum Profi werden. Also man hat ihm angemerkt, er war noch sehr jugendlich, sehr kindhaft. Und ich habe mal irgendwann mal so, ich weiß nicht, was da vorgefallen war, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe mal zu ihm gesagt, Kerim, wenn du so weitermachst, wirst du nie Profi. Ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Satz lag, aber er bekam kurze Zeit später einen 5-Jahres-Vertrag beim HSV, ist dann aber zwischendurch von dort nach Hoffenheim gegangen und war dann ja auch noch ein Nationalspieler. Das war ja vor der WM, dieses Turnier, da war er dann deutscher Nationalspieler dabei. Mhm. Und er ist dann auch noch lange in Leverkusen gewesen. Also ich denke, ich glaube nicht, dass es allein an meinem Satz lag, aber, aber es tut gut.
Es ist ein Teil davon wahrscheinlich,
ja,
von der Geschichte.
Ja, es tut gut, solche Geschichten dann auch miterlebt zu haben.
Und das sind wirklich super spannende und schöne Geschichten. Also ich weiß nicht, wie es dir, Christoph, geht. Ich höre dir super gerne, Harry, gerade zu.
Dankeschön.
Das ist echt toll zu hören. Und ich finde auch, es ist extrem spannend, wie wertschätzend du über viele Spieler gerade auch sprichst. Und du hast alle Namen parat, du weißt, wo die Spieler jetzt sind. Ich finde, das zeigt auch, was du für ein Mensch bist und wie auch deine Beziehung zu den Spielern war. Das finde ich sehr, sehr schön. Und was mich auf jeden Fall auch interessiert, weil wir gerade so ein bisschen über BVB-Amateure gesprochen haben und wie die Zeit damals war, dass das natürlich nochmal ein ganz anderes Level an Professionalität vor allem auch war. Und da habe ich gesehen, dass du mal gesagt hast, dass du früher, als du Schiedsrichterbetreuer warst, noch Bockwurst verteilt hast nach dem Spiel. Also von da kommst du. Es ist eine ganz andere Zeit gewesen. Und dann bist du viele, viele Jahre jetzt ja auch bei uns in der Position gewesen. Wie hat sich denn dein Job so über die Jahre verändert?
Also ich sag mal, jetzt auf die Schiedsrichterbetreuung zurückzukommen, da war es so, da bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist, weil ich wollte ein Spiel der Amateure mir anschauen und bin zum Mendeplatz gekommen und mein langjähriger Kollege Paul Jankowski sprach mich an, ob ich Zeit hätte, den Schiedsrichterbetreuer zu vertreten, weil der hatte wohl kurz vorher irgendwann einen Herzinfarkt und musste eine Kur antreten und ich sollte ihn für 6 Wochen vertreten. Und ich habe ihn dann gefragt, ich sage, was muss ich denn da machen und so, und er hat mir das so in groben Zügen erklärt und habe gedacht, ach klar, ja, mache ich gerne für die kurze Zeit da. Ja, und dann sind über 20 Jahre rausgewonnen. Und wenn ich dran denke, welche Schiedsrichter durch meine Kabine gegangen sind, ich würde fast behaupten, fast alle aktuellen Bundesliga-Schiedsrichter bis hin, die schon die Karriere beendet haben, wie Knut Kircher, wie Florian Mayer, dann gibt es noch den Peter Gagelmann und wie die alle hießen, Michael Wein hatte ich genannt, die Bibiana Steinhaus, die ich sehr gerne betreut habe, die eine ganz liebe Frau ist, also nebenbei bemerkt, die hat ihm ein Auge, um das mal zu erwähnen, auf meinem Sohn geworfen.
Hat aber einen anderen Schiedsrichter geheiratet, soweit ich weiß.
Der Schiedsrichter, den sie dann geheiratet hat, das ist ein ganz anderer Typ. Ja, aber wie gesagt, da bin ich dann halt durch einen Zufall hingekommen und war von dem Moment an eigentlich immer nah an der Mannschaft.
Und dein Job hier bei Borussia Dortmund, da ganz konkret, den du ja so seit 2009 ungefähr hast, hat der sich über die Jahre verändert oder war es eigentlich immer genau das Gleiche?
Nein, das Einzige, was sich ändert, sind die Spieler. Ja, da sprachen wir drüber. Mhm. Die Trainer.
Klar.
Also wir haben in 2 Jahren haben wir, glaube ich, 3 Trainer gehabt. Aber nicht, weil die schlecht waren, sondern weil man uns die weggeholt hat. Ich spreche von David Wagner nach Huddersfield. Ja. Kurze Zeit später Jan Sievert, Huddersfield. Mhm. Wir hatten Daniel Farke nach Norwich.
Stimmt.
Ja, und das waren alles immer kurze Trainingseinheiten, die Trainer hier hatten, dann waren sie wieder weg, weil sie halt gut waren. Ne? Und ich denke, das ist ja auch ein Zeichen, dass Borussia ein gutes Auge für Trainer hat.
Ja.
Aber hat sich da für dich was geändert, wenn ein neuer Trainer?
Ja, es ändert sich nur Nuancen, würde ich sagen, weil der eine will um 10:30 trainieren, der andere um 11, okay. Der andere will im Sommer lieber ein bisschen eher trainieren. Also im Prinzip bleibt alles gleich. Mhm. Ne? Bis auf einen Trainer, der wollte alles umwerfen, dann stimmten die Ergebnisse auch nicht und der war dann auch nur ein halbes Jahr da.
Aus anderen Gründen. Der ist dann nicht nach England gegangen, ja. Wahrscheinlich. Ein bisschen auch mit Blick auf die Uhr würde ich auf jeden Fall gerne ein Thema mit dir besprechen. Ich war selber einmal für die Kommunikation von Borussia Dortmund mit im Trainingslager der U23 in Kirchberg in Tirol und muss sagen, dass ich da eine ganz, ganz tolle Atmosphäre erlebt habe. Also was ich zum Beispiel ganz klasse fand, dass mein Kameramann und ich wie selbstverständlich beim Mannschaftsabend, wo die Neuen auch singen mussten, mit eingeladen waren. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir auch singen mussten. Das hat da Gott sei Dank keiner in unsere Richtung geguckt. Da habe ich ein paar Fragen zu. Also du hast das mit Sicherheit mehrere Male mitgemacht. Wie war das für dich? Ist das erstmal anstrengend, weil natürlich auch, also man liegt da nicht nur auf der Liege und genießt die Alpenaussicht, so viel kann ich sagen. Also es gibt schon auch eine Menge Arbeit da zu tun, aber andererseits, du hast ja auch über den Prozess gesprochen, Menschen kennenzulernen, sich in so eine Mannschaft reinzufühlen und das passiert da ja einwandfrei. Ne? Also da werden ja ganz viele neue Verbindungen auch aufgebaut in diesen Tagen und gibt es bestimmt ganz viele Erlebnisse, an die du noch zurückblickst. Also ja. Versuch doch mal diesen Ort, diese Erfahrung, Trainingslager für uns zu beschreiben.
Ja, also Es ist so für die Spieler, es ist wichtig, gerade weil jedes Jahr so viele neue Spieler da sind, das hat auch mehr oder weniger so eine Art Teambuilding, einen Sinn, dieses Trainingslager. Es ist nicht nur, weil das Wetter schöner ist oder so, weil im Sommer ist es auch hier bei uns schön. Und ja. Es ist einfach so, dass die Mannschaft enger zusammenrückt, Tag und Nacht zusammen ist. Man lernt die Leute besser kennen wie hier, wo man kommt hin und man fährt weg und ist erstmal wieder bis zum nächsten Tag zu Hause. Hier da im Trainingslager ist es halt so, man ist auf engem Raum zusammen, man versucht seinen Job, der leichter ist wie zu Hause für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, oder leichter war, weil die Wäsche wurde meistens vom Hotel gewaschen. Ich war dann halt nur fürs Auslegen zuständig, dass die Spieler ihre Sachen hatten. Aber in der Regel ist es so, dass man dann auch Zeit hat, mit den Spielern auch mal am Nachmittag auf der Terrasse zu sitzen oder nach dem Training und mal so privat von denen was zu erfahren. Ja. Und ich bin auch ein Typ, ihr macht dann auch gerne mal einen Scherz oder so ich glaube zu wissen, dass die Spieler, mit denen ich zu tun hatte, eigentlich immer ganz gerne mit mir zusammen waren. Doch, es ist schon eine Erfahrung, um das vielleicht mal zu erklären, wenn der Bus beladen ist hier in Dortmund und die Mannschaft steigt ein und wir fahren los und fahren auf die Autobahn Richtung Süden, dann kommt, zumindest war es bei mir so, kommt so ein Gefühl, so, naja, eigentlich fahren wir ja nach Hause. Weil wir waren so oft da in Kirchberg. Wenn wir dann am Hotel ankommen und ich habe dann vom Chef, vom Hotelwirt, von dem Gastronom bis zum Gärtner alle begrüßt und habe dann noch kurz den Platzwart getroffen, den ich in den Arm genommen habe, dann habe ich gemerkt, so, jetzt bist du wieder da und jetzt können wir loslegen hier. Und das ist einfach eine schöne Geschichte. Mike Thulberg, der ja am Anfang der Saison noch Trainer bei uns war, der sagte zu mir, als ich in die Kabine kam, um jetzt die Mannschaft oder die Trainer zu begrüßen. Und da sagte er zu mir, ach, da kommt er. Nein, hör bloß auf. Ich sage, was ist los? Er sagt, ich war im Urlaub und dann habe ich nur 3 Tage in Kirchberg im Hotel verbracht, weil ich mir mal anschauen wollte, was sich da verändert hat, weil die haben ja auch umgebaut und so. Und dann war ich nur 3 Nächte da im Hotel. Halb Kirchberg soll ich von dir grüßen. Jeder fragt nach Harry und wie geht's ihm mit seinem Oberschenkelhalsbruch und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch schön, da weiß ich wenigstens, dass sie an mich denken. Ne? Und das ist jetzt natürlich weg. Wenn ich so im Nachhinein denke, das tut weh. Ich vermisse das.
Ja, das glaube ich. So ein Kapitel, das sich dann schließt. Und eine Frage muss ich dir stellen, auch wenn die wahrscheinlich recht persönlich ist. Die Spieler müssen sich ja sehr verausgaben, trainieren oft auch zweimal am Tag. Dann, und nachher rennen sie immer rüber in dieses Freibad. Mhm. Bist du da auch mal vom Turm gesprungen?
Um Gottes Willen. Ich habe versucht, einen Ball rauszuholen, der über einen Zaun in dem Wasser gelandet ist. Man muss dabei sagen, dieses Freibad, das ist eine Quelle,
glaube ich. Ja,
ein
Naturfreibad.
Naturfreibad. Ja. Das Wasser ist eiskalt. Also ich würde sagen, 2 Zentimeter. Ich habe den Ball nicht rausgeholt und hatte das Glück, dass da ein paar Kinder im Wasser waren und die haben mir den Ball dann zugeschmissen. Also da war ich nie drin. Nein,
alles klar.
Nein.
Alles klar.
Ja, das gibt so schöne Sachen da, wenn der Ball auf der anderen Seite über den Zaun ging, da musste man in so einem Gebüsch rein und wenn man Pech hatte, kann man dann an dem Imker seine Bienennester vorbei. Da gab es auch schon mal den einen oder anderen Stich, wenn man nicht schnell genug war. Und ja, wie gesagt, also Kindberg, meine zweite Heimat. Ja,
Trainingslager schreibt immer Geschichten, ja. Auf jeden Fall. Ja.
Bist du denn da reingesprungen?
Nee, bin ich nicht, weil das muss man tatsächlich sagen, das sind ja dann so Momente, die du dann als Mensch der Kommunikation natürlich filmisch begleitest. Also in dem Moment sind mein Kameramann und ich natürlich, da gucken wir, dass wir uns gut positionieren und wenn dann da jemand irgendwie eine Rolle rückwärts reinplümpst, dass wir das auf jeden Fall auch im Bild haben.
Ja.
Aber ich kann das bestätigen, zwischen den Trainingseinheiten war es wirklich toll, dann da auch auf der Terrasse zu sitzen und dann einfach die Jungs sind ja dann auch oft platt. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Also die powern sich da richtig aus und wenn man dann da so zusammensitzt, ja, dadurch, dass du halt auch die BVB-Klamotten anhast, gehörst du gleich dazu und alle hocken zusammen und da kommen auch alle Themen auf den Tisch und finde ich toll. Also man wächst wirklich so richtig zusammen. Ich fand es richtig schade, als es dann zu Ende war und wir alle wieder nach Dortmund aufgebrochen sind. Ja,
das ist
richtig.
Das hat man dann, man freut sich auf zu Hause, das ist ganz klar. Heimat ist Heimat, aber man ist auch ein bisschen traurig, dass das dann so schnell, denn eine Woche, wie schnell die rumgehen kann, das glaubt man gar nicht. Und wenn man dann... Ja, wenn man dann nach Hause kommt, dann bleiben schon so viele Sachen hängen, wieder aus der vergangenen Woche, ja.
Wo ich gerne dabei gewesen wäre, aber natürlich mussten wir das auch. Wir haben dann weiter unten am Fluss gewartet, filmisch festhalten. Wir haben einem Spieler noch eine GoPro mitgegeben. Das Teambuilding war Rafting. Mit ins Wasser springen und einen Teil halt auch einfach sich mal treiben lassen. Die Bilder waren großartig. Also das war wirklich ganz, ganz toll, wie die da alle in diesen Untiefen da, aber ist nichts passiert. Also sind ja auch alles gut durchtrainierte junge Männer. Aber das war witzig. Wir haben die ganze Zeit da am Fluss gewartet und dann irgendwann hörte man sie, bevor man sie gesehen hat, weil die natürlich richtig Alarm da gemacht haben in den 3 Booten. Da war richtig was los. Ja, das war top. Also muss man wirklich sagen.
Ja, das stimmt. Also ich habe es jetzt das letzte Mal eben halt mit der U19 erlebt, die das auch gemacht haben. Die Jungs haben einen Riesenspaß und das ist ja auch eine Ablenkung vom Alltag. Ist ja nicht normal, dass sie da jeden Tag Rafting machen. Also das ist halt eben diese einmalige Geschichte und da gehen die dann wirklich mit Spaß auch dran. Ne?
Wenn ich zum Thema Trainingslager noch etwas hinzufügen darf. Mhm. Und zwar war bei dem Trainingslager damals auch Paul mit dabei.
Ja.
Und mit dem hast du ja wirklich, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, zusammengearbeitet.
Ja, Paul war ja eigentlich derjenige, der mich da hingeholt hat zu der Schiedsrichterbetreuung. Mhm. War ja derjenige, der mich ansprach und das war... Paul ist, glaube ich, 89 ist der Betreuer geworden von der U23, beziehungsweise Amateuren damals noch. Und ich war ein halbes Jahr später dann da. Mhm. Also wir sind von der Zeit in der Funktion eigentlich gleich lange schon dabei. Das wissen die wenigsten eigentlich nur. Ja, ja. Weil Paul war immer derjenige, der dann halt bei der Mannschaft war, nah dran war. Und ich war immer so ein bisschen im Hintergrund. Aber wir haben zusammen in der Alte Herren Fußball gespielt. Wir haben uns dort kennengelernt. Ich war gerade 30, dass ich das durfte, in der Alte Herren spielen. Und Paul war schon fast 50. Und haben wir noch 2 Jahre oder 3 Jahre aktiv, wo er mitgespielt hat. Und später dann halt eben ab 89 oder wann dann bei den Amateuren.
Ja. Paul ist leider gestorben im Alter von 87 Jahren. Ich denke tatsächlich da noch oft drüber nach, weil auch mein Kameramann war sehr, sehr jung. Also ich glaube, zwischen Paul und meinem Kameramann lagen gefühlt 60 Jahre damals. Aber die sind super miteinander klargekommen. Und ich glaube, das ist auch sowas, was du gerade beschrieben hast, weil mittlerweile trennen dich natürlich auch einige Jahrzehnte von den ganzen Jungs, die hier ankommen, die dann, keine Ahnung, Animes gucken, von denen wir zwei noch nie was gehört haben. Trotzdem finde ich, und das ist auch das Schöne immer am Fußball und an so einer Fußballmannschaft, findet man immer Brücken. Und Paul war ja damals mittendrin und voll dabei, genauso wie du auch, obwohl ihr eine ganz andere Generation wart. Ich habe euch so oft zusammen hier am Trainingsgelände auf der Bank zum Jugendstadion zusammensitzen sehen. Und erzähl doch mal, was geht euch dann da durch den Kopf, wenn dieses ganze Gewusel um euch rum war? Wie war diese Bande zwischen euch beiden?
Also bei mir ist es halt, von meiner Seite aus gesehen, wenn wir da gesessen haben und die Jugendlichen, da war es für mich immer persönlich so, dass ich mich gefreut habe, unter jungen Leuten zu sein, Kinder ihre Gespräche zu hören, die U9-Spieler oder U10-Spieler, und hast gesehen, wie ich den genommen habe mit der Hacke. Und also ich habe da immer Spaß dran gehabt, und der Paul war mehr so der Typ, der sagte dann: Ah, hoffentlich sind die Ferien bald vorbei, dann haben wir wieder Ruhe hier. Aber das war nicht böse gemeint, sondern weil wir hatten unsere Themen, wenn wir alleine waren. Wir hatten Themen, wenn die Kinder da rumliefen oder Jugendlichen. Es gibt einen Trainer, der kommt ab und zu, macht Techniktraining mit den Kindern. Und der schickte mir letztens ein Foto. Das ist bezeichnend für die Frage. Der schickte mir ein Foto mit der leeren Bank.
Oh, okay. Und hat gesagt, wo seid ihr beide?
Ich vermisse euch.
Oh.
Na, und ja, schön zu wissen, dass wir vermisst werden. Denn wenn da keiner drüber reden würde oder es wird keiner darüber sprechen, Mensch, Harry ist ja noch da, aber der Paul, dann wäre auch nicht gut, wenn wir in Vergessenheit geraten würden.
Nee, aber dafür habt ihr in den vielen Jahrzehnten auch zu viel Fußabdrücke hier hinterlassen. Ja. Das bleibt natürlich auf jeden Fall.
Das ist vielleicht mal so nur am Rande. Ich will das gar nicht groß ausschlachten. Es war am Anfang, als ich festangestellt war, war das für den Paul nicht einfach. Als ich anfing, hat er mir erzählt: Ja, du packst da zig Kisten. Ich habe früher zwei Taschen gehabt, eine Heimkluft und eine Auswärtskluft. Und das reichte. Den Rest konnten die alle selber mitnehmen, die Spieler. Geht heute nicht mehr.
Ja,
ja, und dann die letzte Zeit war sehr schön. Ja. Ich war auch sehr traurig, als er starb. Ich war bei seiner Beerdigung dabei. Und da gehen dann manche Gedanken durch den Kopf, was man zusammen erlebt hat.
Und was man sich in all den Jahren vor den Kopf gesagt hat. Ne?
Ja, war schön. Einfach schön. Schöne Erinnerungen an ihn habe ich, ja.
Du guckst hier rüber, Christoph. Ich habe.
Du hast immer die letzte Frage. Ich höre ja auch die Folgen. Ich bin ja hier nur eingesprungen. Normalerweise ist sein Pendant ja immer Timo. Der ist leider krank heute. Und ja, ich höre auch eure Folgen. Und ich weiß, dass du immer mindestens eine Random-Frage hinten am Ende stellst.
Ja, ich habe aber heute keine mitgebracht, tatsächlich. An der Stelle auch nochmal gute Besserung an Timo, der heute nicht dabei sein kann.
Auf jeden
kann.
Fall.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gar keine random Frage. Hast du eine spontan, Christoph?
Ich hab so viele Fragen. Nein,
ganz viele Fragen mit Sicherheit noch, ja.
Nein, eine Sache, die ich ganz gerne noch von dir wissen möchte, weil du hast halt gesagt, ganz viele Spieler sind gekommen und gegangen, und du hast jetzt ja auch schon einige genannt, wo du sagst, ich freue mich, wir sind in Kontakt geblieben, die haben das noch geschafft. Wir müssen so ehrlich sein, es gibt auch viele Jugendspieler, bei denen es dann am Ende nicht geklappt hat. Der Flaschenhals zum Profifußball ist unglaublich eng. Gibt es vielleicht ein, zwei, wo du sagst, ich habe heute noch Kontakt zu denen, aus denen ist kein Fußballprofi geworden, sie sind mir aber trotzdem irgendwie nahe geblieben, sie sind mir in Erinnerung geblieben, sie machen heute vielleicht was ganz, ganz anderes. Hast du da vielleicht noch so ein, zwei Geschichten?
Ja, da gibt's also am deutlichsten, wo ich mich dran erinnere, das ist Jörn Neumeister. Jörn Neumeister war auf dem Weg, Profi zu werden. Da bin ich von überzeugt. Der Junge hatte als Innenverteidiger eine Riesenkarriere vor sich, hatte aber ständig Probleme mit den Knien. ich weiß nicht, wie viele Operationen und. Und der hat dann das Fußballspielen aufgegeben und ist heute, ich glaube, Unternehmensberater. Hm. Dann gab es ja noch damals den, ich glaube, Hesse hieß er. Ein ganz toller Junge, der war fleißig beim Training, der hat alles gegeben. Und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, Harry, ich höre auf. Ich sage, wie, du hörst auf? Ja, sagt er, ich merke, ich komme nicht weiter. Ich merke an mir selbst, das stockt. Und ich werde mich anders orientieren. Und habe dann gehört, der hat ein Stipendium in Amerika bekommen, mhm. Der hat studiert. Und der ist heute, ich will mich jetzt nicht falsch ausdrücken, da müssen wir uns vielleicht genauer erkundigen, er ist stellvertretender Direktor von der Weltbank.
Okay.
Also Hesse hieß der. Das war ein das toller Junge.
Das googeln wir gleich alle nochmal.
Ja, das ist ein ganz toller Junge gewesen. Aber wie gesagt, er hat früh erkannt, es hat keinen Sinn. Wo es mir leid tat, war der war dann auch bei uns. Es war ein Italiener, der jetzt bei uns in der Geschäftsstelle arbeitet.
Dario Scuderi.
Scuderi, ja. Der hatte so viele Pläne.
Ja.
Und
war auch wirklich eine Rakete, das muss man sagen.
Dieser fürchterliche Unfall in Polen war es, glaube ich.
Ja, in Legia, Warschau.
Ja. Ja, und das sind so Sachen, die tun einem weh und tun einem leid, weil die Jungs eigentlich in gute Charakteren waren oder sind, aber die jetzt in ihrem Beruf ihrem Mann stehen. Und es gibt mit Sicherheit dann auch andere Sachen wie Fußball. Ich weiß es nicht, ich kenne es nicht. Ich kenne nur Fußball. Aber es ist einfach gesagt, wenn man eigentlich eine schöne Karriere hatte, zwar jetzt nicht als Riesenprofi im Stadion vor zigtausend, aber ich habe trotzdem eine schöne Zeit gehabt. Und wie gesagt, ich wiederhole mich da, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann ist das toll.
Dario war auch schon zu Gast hier in dem Podcast. Format.
Genau, können wir mal einen Cross-Teaser machen.
Genau,
hier.
Genau.
Wenn ihr euch fragt, was war denn mit dem?
Sehr gut. Und jetzt ist mir nach Christophs Hinweis doch noch eine random Frage eingefallen.
Das war so klar.
Ich weiß nicht, wie random sie ist, aber welches Eis hat Michael Zorc denn damals immer in deinem Bütchen gekauft?
Da verwechselst du jetzt was.
Ach, also verdammt.
Michael hat als Kind Eis und Bömschen gekauft. Ja, und da hatte ich den Kiosk noch nicht.
Ach so, den Kiosk gab es, aber ja, du standst noch nicht dahinter, klar.
Der Kiosk war ihm nur in Erinnerung, weil er auch da gewohnt hat. Seine Eltern haben da gewohnt, um die Ecke. Mhm. Und er hat sich da dann wohl weil er mir das selbst gesagt hat, also ich habe jetzt nicht ihn in Erinnerung, dass er bei mir am Kiosk war, sondern er hat mir erzählt bei dem Einstellungsgespräch, warum ich denn den Kiosk abgeben will und wo der ist, ja. Und ich sage, ja, in Ewing, da und da. Ja, Mensch, da bin ich doch als Kind auch hingegangen, hat mir Eis, da war doch immer voll, da standen die doch bis auf die Straße. Ja, ich sage, da gab es aber noch keine Ladenschlussöffnungszeiten bis 22 Uhr oder die Tankstellen mit einem supermarktähnlichen Auslage.
Ja.
Ich sage, das war eine andere Zeit.
Ja. Ja, und sag mal, gibt es den Kiosk denn heute noch? Oder?
Den gibt es noch. Okay. Ja, den gibt es noch.
Kioskkultur wird ja nach wie vor auch im Ruhrgebiet hochgehalten. Also ich glaube, dass das auch wirklich so eine Art Kulturerbe ist und dass das nicht aussterben wird und auch nicht aussterben darf, obwohl du natürlich völlig recht hast, dass die Wettbewerber viel mehr geworden sind. Ganz klar, ganz klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Okay. Ich hätte tatsächlich noch zwei, drei interessante Sachen, aber dann der Vorteil ist, wir sehen uns ja wieder hier auf dem Trainingsgelände hier und da, dann machen wir das einfach ein anderes Mal. Vielleicht sogar auf der berühmt-berüchtigten Bank, wenn ich dich da finde. Mal gucken, ob du da noch ab und zu sitzt, weiß ich nicht.
Wenn ich hier bin, sitze ich auch draußen. Vor allen Dingen, wenn es jetzt wieder schöner wird, wenn das Wetter besser wird. Und ich kann mir da die ein oder andere Inspiration von den Kleinen erholen.
Ja, für alle, die sich hier nicht auskennen, da müssen einfach gefühlt alle vorbei, weil da der Ausgang von den Kabinen einfach ist und dann verteilen sich vor dir quasi die ganzen Trainingsplätze. Ja.
Und es ist interessant zu erleben, die Altersstufen, ich sag jetzt mal so grob U9, U10, da kommt jeder an der Bank vorbei und klatscht ab. Dann kommt so diese Generation dieser pubertierenden Wesen, Die gehen dann vorbei, weil die sind ja schon was Großes, ne? Die sind ja schon bald Profi. Und dann kommen wieder die U17 und 19 Spieler, die ja schon ein bisschen älter hier oben auch weiter sind, und die kommen und grüßen einen dann auch wieder. Ja, also das gibt so verschiedene Sachen, das macht schon Spaß, da zu beobachten, wie diese Entwicklungen sind. Ne?
Vielen Dank, dass du da warst, Harry. Das war sehr schön. Ich glaube, das waren noch eine Menge Innenansichten von Borussia Dortmund, die unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt noch nicht kannten und jetzt dazugelernt haben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich bin auch froh und glücklich, hier gewesen zu sein, weil wenn man ja immer so ein bisschen im Hintergrund ist, dann freut man sich, wenn man auch mal gehört wird.
Zu Recht.
Und das hast du auf jeden Fall verdient. Danke auch von meiner Seite.
Dankeschön.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.